Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen Sonntag, herzlich willkommen.
Audienz beim Autopapst.
Und der Erste, der sich Rat holen möchte, ist Hartmut. Hallo.
Hallo, Patricia. So, wenn man im Radio kommt, ist man direkt nervös.
Ja. Ach, ich fand es aber eine schöne Variante, ehrlich gesagt.
Hallo.
Und kennen Sie das mit diesem Vorführeffekt?
Ja, deswegen rufe ich jetzt auch an. Das ist exakt meine Sendung jetzt. Ja, ich habe nämlich ein Auto, was prima läuft, ja, und alles, aber nachdem ich damit 2-3 Kilometer gefahren bin oder auch mal 15 Kilometer gefahren bin, kriege ich ihn nach 5 Minuten oder nach einer halben Stunde Abwesenheit nicht wieder an. Steige dann aus, mache das Auto zu, warte eine Weile, manchmal Sekunden, manchmal ein paar Minuten, dann geht er wieder. Und das war auch bei der Werkstatt, bei der ich war, VW-Werkstatt, also richtig ordentlich. Und da war natürlich der Vorführeffekt, das passierte nicht. Das Auto ging immer an. So. Und dann haben sie mir was eingebaut, dann haben sie bei VW nachgefragt, weil sie haben nichts gefunden, dann haben sie auf Verdacht was eingebaut, einen Nockenwellensensor, und ich hätte einen alten drin und es gäbe einen neuen und damit hätten die das Problem auch schon mal gehabt. Dann haben sie mir den eingebaut für anstatt 200 Euro nur 112 Euro, aber gebracht hat es nichts. Der Fehler ist sofort wieder aufgetaucht und ja.
Was nun? Also pass auf, Hartmut, Ich fasse nochmal zusammen, das Auto, wenn es warm ist, springt es, wenn man es ausmacht, nicht von alleine wieder an. Man muss warten, bis es etwas kälter wird und dann geht's wieder.
Ja, zum Beispiel.
Ich habe das Gefühl, das haben wir häufiger.
Ja, es ist auch häufiger. Also ich kann das sogar aus eigener Erfahrung bestätigen. Das wird wahrscheinlich ein Polo sein, oder?
Ja, ein Polo 9N1.
Mit dem kleinen Motor.
Nein, mit dem 1,4er.
Ist ja, den meine ich ja als kleinen Motor.
Gut.
Okay. Naja. Ist immer eine Perspektivfrage.
Ja, es gibt auch größere Motoren.
Es gibt aber auch einen kleineren.
Ja. Hast du mal probiert, den in dieser Situation durch Anschieben zu starten?
Nein, denn anders verdreht ja.
Na gut, okay. Aber in meinem Fall war es so, man konnte ihn durch Anschieben starten, völlig problemlos. Also einen halben Meter schieben, plupp, war er an. Echt? Und da war die Ursache letzten Endes der Sensor für die Kühlmitteltemperatur, der oben am Kühlwassereinlauf sitzt.
Ja. Ja, ja.
Und der kostet so 35 Euro plus Einbau und also wirklich eine kleine Sache, geht auch schnell.
Das heißt, der meldet, mir ist zu heiß, ich kann nicht mehr, oder
genau,
was?
Genau, und dadurch spritzt er zu viel ein. Der Anlasser dreht zwar, der kriegt auch Benzin, aber zu viel, und deswegen regelt dann die Lambda-Regelung eben auf Null und der zündet nicht.
Also Hartmut, nur für die Freude einfach die nächsten paar Male anschieben, ein paar nette Leute drumherum fragen. Im Frühling ist ja jeder gerne bereit zu helfen.
Genau. Ja, ist eine Möglichkeit.
Und bei nächster Gelegenheit mal einen neuen Kühlwassertemperatursensor einbauen.
Kann ich morgen früh auf der Arbeit auf dem Parkplatz direkt testen.
Genau. Ja. Viel Spaß dabei. Tschüss.
Und hier ist der Thilo. Hallo Thilo.
Hallo.
Vorführeffekt auch was Sie gut kennen?
Na, also habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht. Bis jetzt hatte ich da wohl ziemlich Glück, aber ich habe ein Problem mit meinem Auto. Ist ein bisschen älteres, 99er Jahrgang, Chrysler Voyager mit LPG-Gasantrieb. Mhm. Und mit dem genau habe ich mein großes Problem. Das heißt, das fing vor, weiß ich nicht, 1-2 Wochen an, dass wir einfach irgendwann die LPG-Gasversorgung einfach ausging. Ja. Dann kann ich ihn natürlich ausschalten, dann fährt er auf Benzin weiter, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. War ich in der Werkstatt, der sagte zu mir, das ist ein Problem, das kann er nicht lösen. Da bräuchte ich einen Spezialisten für LPG-Gas, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Genau, ich würde sagen, aus meinen eigenen LPG-Erfahrungen, was ist für eine Anlage drin, kannst du das sagen? Eine einfache Einblasanlage oder eine sequenzielle Einspritzen?
Eine große. Oder
das ist eine einfache Einblasanlage.
Okay, dann ist höchstwahrscheinlich auch der Temperaturfühler kaputt. Zum Beispiel, es ist eine Möglichkeit, die aber sehr häufig auftritt, und dann ist die Anlage der Meinung, der Motor ist noch nicht warm genug. Und bläst deswegen, gibt die Gasversorgung nicht frei. Das ist eine denkbare Möglichkeit. Aber da das eine Einblasanlage ist, ist die auch sehr leicht zu diagnostizieren. Und da ist wirklich der nächste Weg zum Gasspezialisten. Der misst es kurz durch und macht es.
Okay.
Thilo.
Was kostet so ein Spiel?
Hängt vom Stundensatz ab. Also eine Stunde wird er wenigstens berechnen, plus eben so ein Teilchen, also 150, 200 Euro muss man schon in die Hand nehmen.
Oh, ist ja beherrschbar.
Eben, ja. Also dann, gute Fahrt.
Danke,
tschüss. Es war noch ein Kurbeltelefon aber auch, oder? Auch gasbetrieben.
Möglicherweise. Man hat die Explosion buchstäblich gehört.
Hallo Roman.
Ja, hallo, guten Tag.
So, wie kann er helfen, der Papst?
Ich, zum Vorredner gerade eben, ich habe auch noch ein Gasfahrzeug. Mhm. Bei mir war neulich eine Düse defekt. Und dann musste man die komplette Düsenanlage wechseln. Vielleicht ist das noch ein Tipp für den Kollegen von gerade eben.
Na, du hast
aber
ja,
ich habe ein anderes Thema.
Okay, dann schießt
ich damit. Ich habe ein anderes Thema. Ich habe einen Volvo Amazon, mhm, Baujahr 66, allerdings schon mit dem B20-Motor. Mhm. Der fuhr auf eigener Achse von Bremen nach Berlin, kein Problem. In der Zwischenzeit haben wir aber ein paar Kleinigkeiten gemacht. Thermostat gewechselt, Ventildeckeldichtung, Zündspule gewechselt. So, und seit wir das alles gewechselt haben, fährt er vielleicht noch 10, 15 Kilometern, wird nur ein bisschen warm und bleibt dann liegen. Mhm. Was ist los?
Kaputt gepflegt?
Nee, wahrscheinlich kaputt restauriert.
Ja, genau. Ja, du sagtest doch, du hast Thermostat gewechselt.
Ja.
Richtig rum eingebaut?
Ja, gute Frage. Also sollte eigentlich, weil er war falsch drin und dann haben sie ihn andersrum wieder eingebaut. Wahrscheinlich haben sie ihn richtig drin gehabt und dann falsch eingebaut.
So, das ist meine Vermutung. Irgend sowas. Also der wird wahrscheinlich, der Kühlwasserkreislauf wird wahrscheinlich völlig abgeschnitten sein. Da würde ich jetzt anfangen. Also,
und das könnte der Grund sein, dass er nach 15 Kilometern, wenn er ein bisschen Temperatur kriegt, liegen bleibt?
Ist denkbar. Ich weiß jetzt nicht, was ist da für ein Vergaser drin? Ist es noch der normale oder ein...
Keine Ahnung, weiß ich
groß
nicht.
Groß oder klein wahlweise.
Ja, und wenn da schon B20 drin ist, liegt ja die Vermutung nahe, dass auch andere Vergaser drin sind. Also es könnte zum Beispiel sein, dass der Kraftstoff irgendwie so heiß wird, durch diese fehlerhafte Kühlung, dass eben kein Sprit mehr da ist, dass die Schwimmerkammer verdampft und leer bleibt, zum Beispiel.
Schwimmerkammer verdampft, das werde ich mir gleich mal aufschreiben.
Aber nochmal so das Emotionale, das heißt, Sie kauften ihn in Bremen, um so den Wunsch Ihres Herzens stattzugeben, einen alten Volvo, und jetzt liegt er da und kriecht nur.
Hier richtig,
ach,
genau.
Mensch.
Also der mag die Berliner Luft nicht.
Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Also
ja,
daran liegt es bestimmt nicht. Es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten. Wenn er nicht mehr will, ist entweder kein Zündfunke da oder kein Sprit. Ja, und da fängt man dann eben erst mit der Zündung an.
Und Roman, das am Auto basteln ist auch nur eine Frage von Jahren.
Ich weiß, meine Frau schätzt es auch sehr. Ja.
Also viel Spaß in der Dreierbeziehung.
Danke für den Tipp. Wunderbar.
Tschüss.
Ciao.
Ist schon so eine Art Dreierbeziehung, oder? Wenn man so ein Auto liebt, Andreas, du kennst das auch. Du hast ja mehrere Nebenautofrauen.
Ich hab so eine 16er-Beziehung. Also.
Oh Gott, ey, die Schizophrenie lässt grüßen.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Und los geht's mit Herrn Ramsauer. Die Punktereform stockt, die des Bundesverkehrsministers. Die groß angekündigte Reform des Flensburger Punktesystems soll laut des Verkehrsministers Ramsauer nun doch erst nach den Bundestagswahlen 2013 in Kraft treten. Wir erinnern uns, er stand da stolz mit dieser großen Drehscheibe, die diese neuen Punkte irgendwie verdeutlichen sollte. Und es sah aus wie eine frühe Sendung von Versteht's nicht Spaß. Es gibt offensichtlich Differenzen mit dem Justizministerium über die Obergrenze von Verwarnungsgeldern. Also laut gebrüllt am Anfang und dann doch direkt auf der Nase gelandet? Oder was sagst du, Andreas?
Das kann ich mir vorstellen, dass da Diskussionen über die Obergrenze von Verwarnungsgeldern der Grund ist für die Verzögerung. Denn letzten Endes, machen wir uns mal nichts vor, geht es in erster Linie um Geld. Ja, es sollen also die Punktezahl als solche, die soll kleiner werden. Dafür werden bei lässlicheren Verfehlungen, die bisher auch noch mit Punkten geahndet wurden, eben wahrscheinlich sich die Bußen verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Das wird dann richtig teuer. Und daran liegt jetzt, wahrscheinlich wird es gar nicht gedeckelt. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einer Inflationszuschlagsquote jedes Jahr teurer wird.
Umsatz mit Oldtimern steigt. Das Geschäft mit alten Autos boomt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 16 Milliarden Euro mit Oldtimern umgesetzt. Davon allein in Deutschland 6 Milliarden. Nach Schätzung wechseln die meisten alten Autos für Preise zwischen 40.000 und 50.000 Euro den Besitzer. Und der Grund sind Wertsteigerungen. Also tatsächlich das Auto als Geldanlage. Ist das sinnvoll?
Begrenzt. Also es gibt natürlich Leute, die dann wirklich Millionenbeträge in alte Autos investieren und tatsächlich dann nach relativ kurzer Zeit auch sehr schöne Renditen erzielen. Die große Masse aber von Leuten, die...
Der geht's wie Roman, dass es dann gar nicht fährt, wenn er ihn erstmal hat,
genau,
den alten.
Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, also bis man dann eine nennenswerte Rendite erzielt, muss man das Auto ja am Leben erhalten. Man muss es unterstellen, man muss es pflegen, man muss damit auch fahren und das kostet ja auch Geld. Also Fabelrenditen, so wie in der Zeitung beschrieben, kriegt man nicht so ohne weiteres einfach durch Kauf eines Oldtimers. Davon würde ich mich verabschieden.
Und du hast auch da auch die 16 bei dir stehen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann Oldtimer sind und total viel wert.
Du kannst ja mal gucken, was mich das im Jahr kostet. Ich will es gar nicht wissen. Ja.
Revival der alten Kennzeichen, das ist ja auch so ein nicht endendes Lieblingsthema. Die alten Kennzeichen durch die geplante Liberalisierung dürfen auch wieder Kennzeichen fürs Kraftfahrzeug genutzt werden, die schon lange ausgemustert wurden. Die ersten Bundesländer sind Hessen und Mecklenburg-Vorpommern, die das in diesem Jahr modellversuchsartig wieder einführen. Also sowas wie dann NVP für Landkreis Nordvorpommern oder RÜG für Rügen, HST für Hansestadt Stralsund. Ist das eigentlich für irgendwas sinnvoll, außer fürs Gemüt und den Lokalpatriotismus, diese alten Herzenskennzeichen? Kennzeichen?
Das würde mir persönlich schon reichen, nicht? Wenn man eben emotional daran gebunden ist, an seine Umgebung, an seine Herkunft, Lokalpatriot ist, warum soll man es da nicht benutzen dürfen? Rein numerisch und verwaltungstechnisch ist es doch eigentlich völlig egal, was man auf sein Nummernschild schreibt. Zumal ja auch die Zulassungsstellen, also die Landkreise, Zusatzgebühren dafür kassieren und nicht schlecht. Also wer es unbedingt haben will und es bezahlen will, der soll es doch machen. Aber da steht die Bürokratie wahrscheinlich immer noch sich selbst im Weg.
Thomas Stromski hat einen ganzen Stall voll Wildkatzen, und zwar mitten in Köln. Der Tierschutzverein war aber dennoch noch nicht bei ihm vorstellig, denn seine Katzen heißen alle Jaguar, und zwar die mit den PS unter der Haube. 12 Stück hat er bereits, man kann also schon davon reden, dass er infiziert ist. Jaguar-Sammler, und wie man auf so ein kostspieliges Hobby kommt, wie Autos, noch dazu anders als Andreas, eben nicht Schrottige, die eine letzte Bleibe suchen, sondern hochpreisige Oldtimer zu sammeln, das klären wir jetzt mit dem Sammler höchstpersönlich, der zugleich Vorsitzender des Jaguar-Clubs ist.
Schönen guten Tag, Herr Stromski.
Andreas, ich grüße Sie.
Wie sind Sie denn zur Katze gekommen?
Ja, das kann ich sagen. Ich war ein kleiner Junge, als mir das Autoquartett geschenkt wurde, in dem auch ein Jaguar E eine Rolle spielt. Und dieses Auto hatte mich damals fasziniert, und nicht nur mich, sondern auch meine Freunde, weil es ganz besonders schnell war. 240 Kilometer wurde damals angegeben, und wir haben ja das Autoquartett damals etwas anders gespielt. Da wurden die Karten gegeneinander ausgetauscht, und mit dieser Karte konnte man immer den anderen schlagen. Das war so die Anfangsphase. Aber irgendwie hatte mich das Auto auch fasziniert mit der langen Motorhaube und mit dieser wunderschönen Form und den Speichenrädern. Und das hat mich eigentlich nicht losgelassen. Ich wusste, irgendwann mal brauche ich so ein Auto.
Und los ging es tatsächlich auch ganz außergewöhnlich in den USA. Da waren Sie im Urlaub 1983 mit Ihrer Frau, und zurück kamen Sie nicht wie alle anderen aus dem USA-Urlaub mit 7 Paar Jeans und ein paar Turnschuhen, sondern mit dem Jaguar.
Das ist richtig. Es ist vielleicht noch so ein kleines bisschen bis zu diesem Zeitpunkt zu ziehen. Es ist ja so, dass dieser Jerry Cotton-Film, der seinerzeit in den 60er Jahren oder mehrere von diesen Jerry Cotton-Filmen gedreht wurden, die dieses wunderschöne Auto hatten. Und da wurde der Wunsch, so einen Wagen zu bekommen, immer größer. Und Sie haben völlig recht, es gab dann eine Urlaubsreise, die ursprünglich mit ganz anderem Ausgang geplant war. Die hat in Los Angeles stattgefunden. Dort habe ich einen Freund besucht, und anlässlich eines Kaffeetrinkens hatte er diese so eine Art Tankstellenpostille auf dem Tisch liegen, und da wurde also ein Jaguar E annonciert. Und als wir das so lasen, da sagte er, du, das ist gar nicht so weit, das ist ja hier fast um die Ecke, da gehen wir mal hin.
Und da sind Sie hingefahren und haben sich mal eben schnell einen schönen E-Type gekauft. Was kostete
das? Das war ganz anders. Das war ja, ich hatte ja kein Geld. Ich hatte kein Geld dabei, aber irgendwie brauchten wir dieses Auto. Und der Freund hat ein bisschen geliehen. Die Frau ist von 13.000 auf $12.000 runtergegangen. Okay. Die Urlaubskasse wurde geplündert und der Rest wurde geschickt. Und so nach einer Woche hatten wir das Geld zusammen.
Wenn Sie sagen wir, ist das so, dass Ihre Frau sehr glückselig zu dem Zeitpunkt auch war, oder musste die einfach mitmachen?
Ich glaube, sie hat das auch akzeptiert und war auch sehr angetan von der schönen ästhetischen Form, ganz genau. Also wir haben die Entscheidung mit mehreren Leuten getroffen, sage ich mal. Auch mein Freund, der so etwas Ahnung hatte, ich ja damals noch nicht, der sagte mir, ach, das Auto ist eigentlich ganz gut, das kann eigentlich nicht schief gehen. Da machst du keinen schlechten Deal, weil zu dem Zeitpunkt der Wagen ja erst 11 Jahre alt war.
Und so begann die Sammelleidenschaft. Mittlerweile 12 Stück, und Sie haben sozusagen auch die Rundrum-Legitimation zum Hobby geschaffen, nämlich 1997 das Jaguar-Forum gegründet. Was passiert da? Wildkatzen-Pflegetipps?
Ja, das ist so, dass natürlich im Zuge des Internetalters über dieses Online-Medium die Leute sich austauschen. Da gibt es dann Fragen, wie man Technisches bedient. Es gibt Fragen, wo ein Auto zu kaufen ist oder zu verkaufen ist, und auch Fragen zu den Daten, die man für dieses Auto braucht, und nicht dafür nur für den Jaguar E, sondern auch für den damaligen MK2 oder XK 140, 150, sowie auch für die neueren Autos, sodass sich das Stück für Stück aufgebaut hat in 13 Jahren, und es ist jetzt in der Tat das größte Forum weltweit, was sich mit Jaguar beschäftigt in deutscher Sprache.
Und wenn man auf diesem Forum ist, dann kann man wahrscheinlich auch Autos mieten, habe ich hier gelesen. Ihre zum Beispiel. Was passiert denn mit Autos, die dann Prominente für Filme bewegen? Kommen die in gutem Zustand zurück?
Ja, das ist in der Tat so, dass also beispielsweise Tatort auf mich zugekommen ist von der ARD. Die brauchten seinerzeit einen Jaguar E für einen Film und als ich sie dann fragte, welche Farbe sie haben wollten, da Gegenfrage, ja, haben sie denn mehrere? Ich sage ja, natürlich könnte ich euch mit einem roten oder mit einem gelben oder mit einem grünen helfen. Und dann habe ich also diese Webseite gemacht, auf der man auch sieht, dass ich diese Fahrzeuge eben für Filme zur Verfügung stelle. Aber es gab auch die eine oder andere Dame, die für ihren Gatten zum Geburtstag ein schönes Geschenk brauchte, eine kleine Ausfahrt oder auch Leute, die sich so ein Auto kaufen möchten. Da habe ich dann gesagt, kommt einfach mal zu mir, dann schaut euch das mal an, denn es gibt ja insgesamt, Sie glauben es gar nicht, 13 verschiedene Jaguar E-Modelle plus noch einen Aluminium-Rennwagen. Ja, also da kann man schon ein bisschen auswählen mit den unterschiedlichen Variationen, die diese Autos haben. Und ich leiste dann noch Hilfestellung im Sinne des Clubs, alles enthusiastisch. Und wer mich kontaktieren will, kann das gerne machen über das jaguarforum.de.
Und erwischt dann vielleicht den, wo Sie den Schauspieler Ottfried Preußler quasi mit dem Kran wieder raushieven mussten.
Wir haben nicht nur den gedreht, sondern wir haben auch den Ottfried Fischer in einer Serie.
Ich meine ihn. Entschuldigung, ja, genau.
Ja, Ottfried Fischer spielte hier eine Serie mit Pater Braun und da ging es um eine Renngeschichte, die irgendwo in einem Weinberg stattfand und Pater Braun in einem Jaguar E hinterherfahren sollte. Ein super liebenswürdiger Schauspieler, den ich sehr geschätzt habe. Ich habe mit ihm Mittag gegessen, ein ganz toller Mann, der allerdings aufgrund seiner Größe ja so ein bisschen eingepasst werden musste. Wir haben also dazu das Dach abgemacht und ihn so, soll ich mal sagen, so schuhlöffelartig hineingeschoben in den Wagen. Und eine schöne Szene ist daraus geworden. Ja, den habe ich kennengelernt. Und auch jetzt vor einiger Zeit haben wir einen Film gedreht mit Milovic, wie heißt denn noch?
Marie-Louise.
Marile Milovic. In Köln ist er auch gedreht worden zum Teil. Oder eben...
Hat man Katzen, findet man viele Freunde, kann man sagen. Thomas Schronski in Köln fing in den 80ern an, Jaguars zu sammeln. Mittlerweile hat er 12 außergewöhnliche stehen, die er auch tatsächlich hergibt für Dreharbeiten und, wie wir gehört haben, für ganz normale Leute und führt gleichzeitig das größte deutschsprachige Jaguar-Forum. Wir sprachen mit Thomas Schronski darüber bei den Sonntagsfahrern. Herzlichen Dank. Viel Spaß noch.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Tschüss. Tschüss.
Alles Gute nach Berlin.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und da steigt jetzt ein Sven Fricke, Schauspieler mit Hauptrollen in Theaterstücken wie Neue Fahr Süd oder Clockwork Orange, ist er das, was man dann immer aufstrebendes Talent nennt. Der Mainstream, der wird ihn auch bald kennenlernen, denn er verstärkt das Team vom Großstadtrevier im Ersten und wird in seiner Wahlheimat Hamburg auf Streife gehen und zwar wirklich gehen, denn er macht gerade, 33 Jahre alt, jetzt seinen Führerschein und setzt damit eine Familientradition fort, denn in seiner Verwandtschaft ist der späte Erwerb des Führerscheins Standard sozusagen. Schönen guten Tag, Sven Fricke.
Hallo, hallo.
Dein Opa hat den Führerschein mit 53 gemacht, die Oma mit 37 und deine Schwester mit 27. Ist das so eine Art Fricksche Verpflichtung? Autofahren lernen erst spät?
Ja, nee, also zum Teil. Also mein Bruder zum Beispiel war dann gleich mit 18 dabei und ich glaube, mein Cousin war auch nicht sehr viel später dran. Also es ist entweder gleich oder... erst so im gesetzteren Alter und ich habe mich für das gesetztere Alter entschieden, glaube ich.
Gibt es da irgendeinen Grund für? Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich wohne in einer Großstadt, ich brauche sowieso kein Auto.
Ja, das spielt mit rein. Dann eben die Tatsache, dass mein Bruder, der ein Jahr älter ist, relativ schnell seinen Führerschein machte und auch ein Auto hatte und dann bin ich mit dem immer mitgefahren, wenn es irgendwie anstand. Dann kommt man ja eben mit dem Fahrrad auch durch die Gegend und dann ist das ja auch immer so ein finanzielles Ding. Und wenn man dann so, also wenn man dann so ein bisschen Geld zusammen hat, dann fallen einem doch immer wieder Sachen ein, die irgendwie vielleicht irgendwie dringlicher oder schöner sind als...
Und jetzt hast du einfach zu viel Geld übrig oder warum machst du den jetzt?
Naja, einerseits, weil das mit dem, also weil ich sozusagen, weil ich Familienzuwachs bekommen habe.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Genau, wir haben eine kleine Tochter bekommen und da ist es meiner Freundin gar nicht recht, dass sie immer sozusagen die Fahrverantwortung übernehmen muss, was ich total verstehe. Und dann mache ich das jetzt und weil das, glaube ich, mit dem Streife gehen zwar eine Zeit lang unterhaltsam ist, aber irgendwann wird es dann, glaube ich, doch haarig.
Allerdings, wenn deine Freundin sagt, sie möchte die Fahrverantwortung mit dir teilen, das zu tun mit jemandem, der von sich sagt, ich hatte früher mal Angst vorm Tanken.
Ja, aber ich hatte ja früher auch Angst vor der Dunkelheit. Also man wird ja älter und etwas erfahrener.
Wieso Angst vorm Tanken?
Na, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe dann immer so davor gestanden, habe dazugeguckt und habe gesagt, das sieht furchtbar kompliziert aus. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mir das beim Wäschewaschen, also bei Waschmaschinen genauso ging. Ich habe auf diese Armaturen geguckt und habe gedacht, ich glaube, das überfordert mich.
Habt ihr auch die geteilte Waschverantwortung zu Hause?
Nee. Das machen wir ganz im Stile eines Paars im dritten Jahrtausend.
Also, aber wenn du vor so rätselhaften technischen Vorgängen Angst hast oder hattest, und da willst du wirklich ernsthaft in so einem komplizierten, neuen, glänzenden Auto fahren?
Das Tolle ist ja, dass diese Autos immer mehr alleine machen. Und ich gehe davon aus, dass es nur noch eine Frage von eigentlich Monaten ist, bis ich nur einsteige und dann sagt das Auto, hallo Herr Fricke, wo soll es denn hingehen? Und dann fahren wir irgendwo dahin. Ich glaube, das geht schon irgendwie.
Bisher nur pure Theorie, denn tatsächlich bist du bei den praktischen Fahrstunden noch nicht angelangt, hast aber die Theorieprüfung schon hinter dir gebracht. Wie ist das so in der Fahrschule?
Das stimmt ja auch mit der Theorieprüfung, das stimmt so auch nicht. Ich wollte das alles machen und habe sozusagen die ganzen Stunden gemacht und wollte auch, weil sich, glaube ich, die Prüfungsordnung geändert hat zum 1.1. diesen Jahres. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich es noch im letzten Jahr. Und dann sind aber so viele, ist eben diese erste Produktion am Deutschen Theater dazwischen gekommen. Und dann wollte die Tochter 10 Wochen früher in die Welt hinein.
Es gibt immer eine Ausrede, warum man nicht gelernt hat.
Genau. Das ist wahrscheinlich so. Aber jetzt habe ich sozusagen für diese Ausrede kriege ich jetzt die Quittung, weil ich jetzt eben zur neuen Prüfungsordnung antreten muss und muss es jetzt machen. Ich habe jetzt nur diese Theoriestunden gemacht und habe auch ein bisschen Angst vor Angst. Das ist
Angst vorm Tanken.
Ja, schon wieder Angst. Ja, immer Angst.
Genau. Ich bin der ängstlichste Fahrer der Welt. Ich werde auch auf der Autobahn nur mit 30 fahren.
Tatsächlich ist aber in diesem Theaterstück, was dir dazwischen kam, Chick am Deutschen Theater, spielt ein Auto eine Rolle, denn ihr zwei Achtklässler, ohne Angst vorm Tanken, in einem geklauten Lader seid auf dem Weg durch die Ostprovinz.
Das ist richtig und das mit der Angst vorm Tanken, keine Angst vorm Tanken stimmt. Und also es gibt schon auch eine Stelle, wo es heißt, das mit dem Tanken ist sehr kompliziert, weil es da ja mehrere Hebel gibt. Also nicht nur so einen großen, sondern auch noch einen kleinen zum Feststellen. Also da deckt sich das
alles
irgendwie.
Alles klar, wir sind einem ganz großen Phänomen auf der Spur. Es ist nicht nur, es ist ein Massenphänomen geradezu.
Das Mysterium des Tankens, dass überhaupt so viele Autos betankt werden, ist eigentlich unvorstellbar.
Okay. Und
dass da überhaupt was rauskommt.
Bitte?
Dass da überhaupt was rauskommt bei den Preisen. Ja,
und dass du so viel Theater in Berlin spielst, hat damit zu tun, dass zu Hause gerade die Tochter schreit, du aber natürlich ungestört für deine Theorieprüfung lernen möchtest. Die wohnt in Hamburg, Gedanke, muss man dazu sagen, die Tochter. Hm? Die Tochter wohnt in Hamburg, müssen wir natürlich dazu noch sagen.
Genau. Und das, jein. Ich hatte eigentlich, ja, vielleicht hätte man die Zugfahrten hin und her nutzen können. Das habe ich aber nicht. Da schlafe ich dann meistens noch, weil es ja dann doch relativ früh ist, wenn man zur Probe muss. Das hat sich sonst auch einfach, das hat sich so ergeben. Eigentlich, ja. Was war genau die Frage?
Ja, also ob du jetzt auch brav lernst eigentlich.
Nee. Ich gehe immer, wenn ich durch die Straße gehe, dann gucke ich immer genau, was sind da für Kriegsbemalungen auf dem Asphalt, was sind da für Zeichen, die sie da hingeschraubt haben und versuche mich an das zu erinnern, was ich in der Theorie gelernt habe. Das ist jetzt allerdings auch schon alles wieder ein halbes Jahr her.
Ja, vor allem die Berliner Zeichen, die kannst du vergessen, ja. Also die stehen da mehr oder weniger zufällig hingewürfelt. Ich glaube nicht, dass die irgendeine wirklich sinnvolle Funktion erfüllen.
Also ich persönlich ja denke, dass die Freundin von Sven sich das nochmal ganz doll überlegen sollte, ob sie das mit der Fahrverantwortung wirklich teilen möchte.
Ich bin da sehr optimistisch, ja. Grundsätzlich, dass ich das hinkriege.
Da du Tests ja so gerne magst, kommst du jetzt in den Mitfahrercheck bei den Sonntagsfahrern. Wir beginnen Sätze, du musst sie zu Ende bringen.
Okay.
Der erste lautet, als Beifahrer bin ich mit zunehmenden Fahrstunden
immer nervender und immer kleinkarierter.
Ich bin bald ja Polizist in einer Serie. Als Verkehrspolizist wäre ich
ein unglaublich akribischer, genauer, hartherziger Pedant ohne Gnade.
Oh, da sehe ich für die Einschaltquoten aber schwarz.
Ach, es muss auch einen Bad Cop geben.
Stimmt, genau. Beste Autofahrmusik ist?
Ja, sowas Folk, Singer, Songwriter, Gitarrenmäßiges.
Laut mitsingen.
Zum Mitsingen auch, gerne zum Mitsingen.
Ja. Wer beim Abbiegen nicht blinkt?
Ist ein asoziales Arschloch.
Im Film würde ich mit dem Auto gerne mal
So einen Sprung machen. So von einem Brückenstück auf ein anderes und dazwischen fehlt was.
Ja, alles ist möglich. Meine Großstadtrevier ist bekannt dafür.
Ja, so, man muss erstmal.
Dann, glaube ich, zu den Kollegen von Cobra. Wie heißen die? 11, 21?
Ja, da muss man aber auch einen Führerschein haben, glaube ich. Erstmal.
Naja, ich meine, so gehst du halt, Streife. Sven Fricke im Moment zu sehen am Deutschen Theater in Berlin, gerade noch mit Chick, aber dann ab dem 6. April mit Josef und seine Brüder
am
eben.
Am 5.
Entschuldige bitte.
Das ist kein Problem.
Denn wir haben für den 6. die Karten, um deine angesichtigt zu werden, die wir jetzt verlosen werden.
Okay.
Ja, also der Mann mit der Tankphobie.
Nein.
Nö, du musst nur gut performen auf der Bühne.
Toi, toi, toi.
Die Stelle mit dem Tanken bitte ganz laut sagen.
Das kriege ich hin. Und Chick wird trotzdem weitergespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das ablöst, sondern wir bleiben on the road.
Ich sehe schon. Und das Kind bleibt da und das Großstadtrevier kommt. Es wird nie was mit deinem Führerschein.
Doch. Ich habe den ganz fest im Blick. Am 7. kann ich dann erstmal nach Hause fahren. Da bin ich dann noch etwas länger in Hamburg und habe dann keinerlei Verpflichtung. Und dann werde ich gnadenlos dahin rennen und binnen Monatsfrist.
Wir überprüfen das. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Danke.
Sven, tschüss, mach's gut.
Sonntag noch. Tschüss.
Schauspieler Sven Fricke heute, der Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern. Wir haben einen neuen Fahrzeugbrief an diesem Tag, also sprich ein über berühmte, bekannte, bemerkenswerte Fahrzeuge.
Autos, die Geschichte schrieben.
Richtig, danke sehr. Und tatsächlich geht es heute um eine Marke, die als im Oktober diese ganzen Verwicklungen über diese Rechtsterrorgruppe NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, so hervorkam und sich immer weiter ausdehnten, die tatsächlich darunter gelitten haben, denn sie haben die gleiche Abkürzung, NSU.
Ja.
Mein erstes Fahrrad war auch ein NSU-Fahrrad und es gab richtig, ich meine, es gibt Fanclubs von NSU-Fahrrädern, Motorrädern und so weiter, die ob dieser Namensgleichheit arge Probleme hatten.
Ja, es ist wirklich schade, denn die Autos, die damals gebaut wurden bei NSU, sind inzwischen Kultmobile, also egal, ob es der TTS ist oder eben der Roh 80, der uns jetzt bevorsteht, oder der Wankel-Spider, das waren alles tolle Autos.
NSU Roh 80.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
1967 wird der Roh 80 vorgestellt. Die Form entsteht im Windkanal. Beste Straßenlage und vorbildlicher Geradeauslauf durch den Frontantrieb und günstige Gewichtsverteilung.
Für seinen Hersteller soll er der ganz große Wurf werden. Denn bisher hatte die Marke NSU, das Kürzel stand für den Firmensitz Neckarsulm, nur kleine Autos im Angebot gehabt. Doch der neue NSU Roh 80 soll Ende der 60er Jahre den Oberklasse-Limousinen von BMW und Mercedes Konkurrenz machen. NSU will zeigen, dass man modernere Autos bauen kann als die Mitbewerber. Deshalb setzt man auf eine futuristische Form, auf etwas, was die Autos der Konkurrenz buchstäblich alt aussehen lässt. Gunter Wieden hat sich seinen NSU Roh 80 im Jahr 1977 gekauft. Und er fährt ihn bis heute.
Der Wagen sieht so modern aus, dass sich die Fußgänger gar nicht umdrehen. Würde ich jetzt also einen alten Mercedes haben, dann würden sich die Leute schon umdrehen. Aber hier, der ist so modern. Diese Keilform hat NSU mit dem Roh 80 erfunden. Und erst viele, viele Jahre später haben andere deutsche Hersteller diese Form nachgeahmt.
Doch es ist nicht nur das avantgardistische Design, das den NSU Roh 80 Aufsehen erregen lässt. Mindestens genauso futuristisch ist der Motor, der den Wagen antreibt. Es ist ein sogenannter Wankelmotor, in dem sich dreieckige Kolben drehen, anstatt sich wie bei konventionellen Antrieben auf und ab zu bewegen. Der Wankelmotor macht den neuen Lauf ruhig und für die späten 60er Jahre sehr, sehr schnell.
Er liebt hohe Drehzahlen, also 2000 Umdrehungen, wie ihn heute ein Dieselmotor gerne hat, ist für ihn nicht gut. Er mag mehr 4.000, 5.000 Umdrehungen und er dreht teilweise auch auf 8.000 Umdrehungen hoch. Da habe ich dann auch mal den Geschwindigkeitsrausch kennengelernt. Das war für ein Auto damals doch schon was Besonderes, dass ich 180 fahren konnte.
Ein schönes, schnelles Auto. Die ersten Käufer sind begeistert von ihrem NSU Ro 80. Allerdings nicht lange. Denn schnell wird klar, dass der kleine Hersteller nicht genug Zeit und Geld für die Entwicklung des Wagens gehabt hat. Die Motorschäden häufen sich. Schnell ist der Ruf des Ro 80 ruiniert. Zwar bekommen die Techniker die Probleme im Laufe der Jahre in den Griff. Doch bei NSU kann man davon nicht mehr profitieren. Schon 1969 kauft VW den Hersteller auf. 1977 lässt man die Marke sterben. Der Hoffnungsträger Ro 80 wird für NSU zum Sargnagel.
Der Fahrzeugbrief.
Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Auto zu einer Person, die Sie nicht richtig kennen. Dann geht es los, 4 Wochen lang, fast 2000 Kilometer unterwegs durch fremde Kulturen und Länder. Und genauso ist der ZDF-Moderator Rainer Maria Jilk vorgegangen für seinen Roadmovie. Die Nonne und Herr Jilk hat er sich mit der Ordensschwester Jordana in einen 92er Chevrolet Blazer auf den Pfad des ersten Kreuzzuges begeben, von Istanbul nach Jerusalem. Über die Faszination des Roadmovie und wie es überhaupt zu dieser ungewöhnlichen Reisegruppe kam. Darüber sprechen wir jetzt mit ihm.
Schönen guten Tag, Rainer Maria Jilk.
Hallo zusammen, hallo.
Wie kam es denn dazu? Was war die Idee hinter dem Projekt Die Nonne und Herr Jilk?
Also wer jetzt ursprünglich ganz irgendwie in einer Kneipe darauf gekommen ist, das zu machen, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich irgendwann mal gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mit einem Auto und einer Nonne von Istanbul bis nach Jerusalem zu fahren.
Wenn man das sich nochmal so vor Augen führt, in 4 Wochen mit einer Nonne in einem Auto auf den Spuren des ersten Kreuzzuges durch Gebiete wie das palästinensische Autonomiegebiet Israel, Libanon, das an sich klingt, ich sag mal, skurril.
Das ist skurril und das ist irgendwas, wovon ich auch schon immer geträumt habe, in dem Sinn, weil ich noch nie in einer dieser drei Länder vorher war und mir gedacht habe, wenn ich die schon mal bereisen werde oder möchte, dann aber schon irgendwie nicht als Tourist, sondern ein bisschen mehr.
Ich muss nochmal nachfragen, warum muss man mit einer Nonne auf den Spuren des ersten Kreuzzuges wandeln?
Also wir wollten nicht wie die Kreuzritter vorgehen, ja. Das war auch Schwester Jordana ein Anliegen, dass das ganz klar ist, dass das nicht irgendwie gut geheißen wird. Die Route ist halt wunderschön auch. Warum diese Route und wie das ist schwer zu beschreiben, aber wenn man sie dann mal so abfährt, durchfährt man eben Kulturen und Religionen, die so auf engem Raum, gerade mal so 2000 Kilometer, sehr verstärkt anzutreffen sind. Und das macht diese Strecke auch so interessant.
Jetzt haben Sie das ja nicht nur zu purem Selbstzweck und Selbstfindung gemacht, sondern rausgekommen sind 3 Teile Fernseh-Roadmovie rund um Ostern zu betrachten. Warum Roadmovie?
Tja, dieses Roadmovie-Phänomen hat also erstmal einen praktischen Hintergrund. Wir müssten ja auch, wenn wir allein nur in den 3 Ländern so drehen, ohne Auto, müssten wir ja auch von Punkt A nach Punkt B irgendwie kommen. Und es ist ja super, wenn man das gleich mal festhält, weil die Landschaft zwischen den Orten und den Protagonisten sind ja auch fantastisch. Deswegen muss man die irgendwie festhalten. Und man kennt ja dieses Gefühl, man sitzt als Beifahrer im Auto oder zum Beispiel auch im Zug. Und wenn man da aus dem Fenster guckt und diesen Rahmen außenrum hat, das ist ja schon automatisch wie ein Film. Der zieht halt an einem vorbei. Und dieses Phänomen haben wir halt auch genutzt für unseren Film, um auch die Geschichten voneinander zu trennen. Es war einfach klar, wenn wir ins Auto steigen und weiterfahren, dann ist wohl die eine Geschichte zu Ende und es kommt gleich die nächste. Und wenn man sowas wie einen roten Faden bei unserem Dreiteiler sucht, dann wäre das unser roter Chevy Blazer sozusagen.
Wie kamen Sie denn überhaupt auf dieses Setup? Also einerseits als die Nonne, als möglicherweise ja auch Fahrerin, da fällt mir sofort Louis de Funès ein, die Nonne, die da mit der Ente um die Kurven pfeffert und dann natürlich der Chevy Blazer, der zwar robust ist, aber auch unglaublich Sprit säuft. Wer hat sich das ausgedacht?
Also erstmal ist er gar nicht so durstig, wie wir alle auch befürchtet hatten. Was die Nonne angeht, ja, wir hatten auch überlegt, erstmal mit einer Ente sowas zu machen. Sind aber dann doch wieder, also wenn man bedenkt, das sind ja doch nicht sehr gute Bedingungen für Autos, auf denen man da so zum Teil fährt, zum Beispiel im Libanon. Das wäre für eine Ente, glaube ich, nicht so gut gewesen.
Wie war denn die Arbeitsteilung? Sind Sie beide gefahren oder waren Sie so für das Praktische zuständig und die Schwester Jordana fürs Spirituelle?
Nee. Also Spirituelle habe ich hier schon überlassen, ja. Aber das Fahren wurde schon geteilt und sie wollte auch fahren.
Dass Sie das machen, ist mir ja relativ klar. Als Journalist neigt man zu Neugierde und der Beruf gewordenen Selbstverwirklichung. Aber wie bitte sind Sie zu Schwester Jordana gekommen? Ist es irgendwie zu den Klostern gefahren? Wer kann besonders gut Auto fahren oder was war Ihr Anliegen, mit Ihnen dann nun auf Reise zu gehen?
Ja, genau. Wir haben ein großes Casting gemacht in den Klostern in Deutschland und sie war im Recall die Beste. Nein, auch in der Motto-Show hat sie auf jeden Fall überzeugt. Nein, also da wurde ein bisschen, das hat hauptsächlich die Produktionsfirma gemacht, die Monster-Movies aus Berlin, und die haben dann wirklich ein bisschen sich ans Telefon geklemmt, und es gibt so eine Zentralstelle für die Klosterschwestern in Deutschland und mit denen auch telefoniert, und die Kirche an sich fand es auch super und haben halt dann überlegt, wer kann das machen, und Jordana hat schon Fernseherfahrung auch, die hat mal das Wort zum Sonntag auch jahrelang gemacht.
Der ZDF-Journalist Rainer Maria Jilk war 4 Wochen mit der katholischen Ordensschwester Jordana auf Tour. Eine Reise nach Jerusalem, ein Roadmovie auf den Spuren des ersten Kreuzzuges.
Und die erste Folge des Dreiteilers Die Nonne und Herr Jilk ist am 6. April um 21.45 Uhr bei ZDF Kultur zu sehen.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, Herr Jilk.
Jo, tschüss. Danke.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.